Paris 24.
Passion. Fünf Ringe, miteinander verschlungen in Blau, Schwarz, Rot, Gelb und Grün. Sie sind das Symbol für die fünf Erdteile, die da alle vier Jahre zusammenkommen. Zum größten Sportspektakel der Welt. Zu Olympia. Für die einen Sinnbild für sportliche Höchstleistung, für den Wettkampf zwischen AthletInnen aus aller Welt. Ein riesiges Fest. Für die anderen ein umweltschädliches Mega-Event, wo es schon lange nicht mehr um den Sport geht. Eine Kommerzmaschine. Tja, und dann finden diese Olympischen Spiele plötzlich vor deiner Haustür statt. In Paris. Und du bist mittendrin. Ich bin Romy Straßenburg, Journalistin und seit 16 Jahren Wahlpariserin. Ich erzähle euch, wie Paris olympisch wird, wie sich die Stadt verändert, was die Menschen bewegt, begeistert und beunruhigt. In 5 Folgen nehme ich euch mit zu Orten und Akteuren dieser Spiele. Ihr hört Olympia in Paris. Menschen, Medaillen und Milliarden. Ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung Paris in der Reihe Böll Spezial. Folge 1. Was erwartet Paris? Sind Sie schon aufgeregt? Freuen Sie sich auf die Olympischen Spiele? Diese Madame verdreht die Augen. Ich bin Pariserin. Nein, natürlich nicht. Sind Sie Olympia-Fan?
Oui, bien sûr. Oui, en tant que sportif, bien sûr.
Ja klar, ich bin Boxer, sagt dieser junge Mann im Sportdress.
Oui, nous allons partir dès que c'est possible, de préférence avant le.
Mir gegenüber steht eine echte Lady, eine Grande Dame Parisienne. Naja, sie will dafür sorgen, dass sie während der Spiele gar nicht in der Stadt ist.
Est-ce que vous êtes enthousiaste par rapport aux Jeux Olympiques?
Oui, je pense que oui. Ça va bien démarrer cette année.
Finden Sie gut, dass Olympia hier stattfindet?
Bien sûr.
Das frage ich noch diesen jungen Kioskbesitzer vor dem Bahnhof Saint-Lazare. Naja, er sagt, klar, das wird richtig losgehen. Diesen Sommer werden wir richtig gut zu tun haben. Da wird's trubelig. Ihr seht, zwischen der schicken Madame, dem jungen Boxer und meinem Kioskbetreiber gehen die Meinungen ganz schön auseinander. Sie alle wohnen in der gleichen Stadt. Und diese Stadt wird in wenigen Wochen der Austragungsort der Olympischen und Paralympischen Sommerspiele sein. Apropos Stadt. Ich erzähle euch erstmal ein bisschen was über Paris und mein Leben hier. Paris, das ist für mich so eine Art Hassliebe. Die tollste Stadt der Welt und die anstrengendste. Eine Stadt wie ein Museum. Überall lauern Geschichten und Geschichte. Architektur, Kunst, Kultur. Paris ist das Machtzentrum Frankreichs. Hier wird eigentlich alles entschieden. Und jeder 6. Franzose lebt irgendwo im Pariser Großraum. Ich bin eigentlich Berlinerin und wollte nach dem Studium ein Jahr an die Seine gehen. Mittlerweile sind 16 daraus geworden. Ich sag's ja, Hassliebe. Dass in Paris mal die Olympischen Spiele stattfinden würden, damit hatte ich wirklich nicht gerechnet. Es gab schon mal Olympische Spiele in Paris, aber das war lange vor meiner Zeit. 1900 und 1924 war das. Und auch der Begründer der modernen Form dieses aus der Antike stammenden Sportfestes, der war ein Franzose. Pierre de Coubertin. Auf den kommen wir noch zu sprechen. Die letzten Pariser Spiele liegen also genau 100 Jahre zurück. Seitdem hat sich einiges verändert. Gerade in den letzten Jahren hat Paris eine echte Revolution in der Stadtplanung erlebt. Lebenswerter soll die Stadt werden. Grüner, sauberer, nachhaltiger. Aber wie geht das zusammen mit einem internationalen Großereignis? Einem Ereignis, zu dem zwischen 13 und 15 Millionen Menschen erwartet werden. Die müssen ja anreisen, irgendwo unterkommen. Die müssen sich in der Stadt von A nach B bewegen. Die wollen essen und trinken. Die wollen besichtigen und natürlich die Wettkämpfe verfolgen. All das ist eine riesige logistische Aufgabe. Wie geht Paris damit um? Und auf was muss sich die Stadt einstellen? In den letzten Monaten habe ich mir jede Menge Fragen gestellt. Wie gut hat sich Paris auf die Olympischen Spiele und die Paralympics vorbereitet? Wie versucht man, Fehler anderer Austragungsorte in der Vergangenheit zu vermeiden, wie in Rio zum Beispiel, wo viel schiefgegangen ist? Was hat es mit der Idee von nachhaltigen, von grünen und inklusiven Spielen auf sich? Welche sozialen Auswirkungen haben die Spiele? Ach ja, und dann gibt's natürlich noch die politischen Themen. Über all das sprechen wir hier. Und in dieser ersten Folge treffe ich erstmal jemanden, der unfassbar enthusiastisch ist, der den Spielen geradezu entgegenfiebert. Und ich frage jemanden, der schon einmal Olympische Spiele miterlebt hat, nämlich 2016 in Rio. Aber zur Einstimmung nehme ich euch erstmal mit nach Paris. Wie sieht das aus, wenn eine Stadt Olympiastadt wird?
Wow, mit dem Fahrrad durch Paris auf den Spuren von Olympia. Und ich fahre an der Seine entlang. Links und rechts brausen die Autos vorbei. Die Stadt ist laut wie immer, voll natürlich. Voilà, jetzt müssen wir uns mal ein bisschen den Weg bahnen. Olympia ist überall in Paris bereits angekommen. So lange ist es nicht mehr hin. In ein paar Wochen geht's los und die Stadt schmückt sich, aber es ist auch eine Mammutaufgabe und deswegen sieht man hier überall Bagger und Kräne. Und es werden Zäune aufgebaut und jetzt, oh, schön, komme ich gerade vor der Assemblée Nationale vorbei. Und dort gibt es ja im Eingangsbereich Statuen, die Nationalversammlung. Und hier stehen jetzt in den Olympiafarben auch noch weitere Statuen. Das sind aber AthletInnen. Die haben einen Ball in der Hand, einer hat Boxhandschuhe an und einen Speer. Oh, pardon, excusez-moi. Also, große Plakate, Paris 2024. Ja. Vom Rathaus, da ist es richtig olympisch. Hier wird gerade eine riesengroße Disco-Kugel mit einem Kran hochgehievt. Hier wird wohl irgendein Konzert stattfinden. Und das Rathaus trägt die großen Buchstaben Paris 2024. Die olympischen Ringe sind angebracht, im Prinzip eine komplette Verkleidung mit den Olympia-Logos, Farben, die Flamme, die lächelnde. Und hier sieht es also schon sehr, sehr, sehr danach aus, dass Paris Olympiastadt ist.
2015 hat sich Paris entschieden, sich zu bewerben um die Spiele. Und die Stadt hat ein großes Versprechen abgegeben. Diese Ausgabe der Spiele soll umweltfreundlicher, günstiger, nachhaltiger und inklusiver sein als alle anderen je zuvor. Dieses olympische Fest will in vielerlei Hinsicht Maßstäbe setzen. Das Gesicht der Spiele, sowas wie ein Präsident, das ist der französische Kanute Tony Estanguet. Und bei dem klingt Olympia-Begeisterung bei einem Fernsehinterview so.
On va être regardé par des milliards de personnes. On doit montrer le meilleur de notre pays. J'avais en moi cette soif de victoire. C'était pas une option de pas réussir. France ! J'avais envie de faire partie de la cour des grands.
Mehrere Milliarden Zuschauer werden uns verfolgen. Wir werden das Beste von unserem Land zeigen, das sagt Toni. Er wollte diesen Sieg für Paris. Zu scheitern war für ihn keine Option. Er wollte in die Top-Liga. Er trug für Frankreich die Olympiafahne bei der Eröffnungsfeier in Peking 2008. Und heute ist der 46-jährige smarte Erfolgskanute der Vorsitzende des Organisationskomitees der Spiele in Paris. An ihm kommt man damit nicht vorbei, er ist omnipräsent. In dem vornehmen Hotel Lutetia im 6. Arrondissement habe ich noch einen anderen Olympia-Fanatiker getroffen, Eric Monin. Er war in der Judo-Nationalmannschaft. Er forscht seit Jahren zu Olympia, er wirbt für Olympia und er berät Organisationen rund um Olympia. Allen voran natürlich das Internationale Olympische Komitee, das IOC. Mehr Olympia geht fast gar nicht. Von ihm wollte ich erstmal wissen, was denn nun das Tolle und Einzigartige an Olympia ist.
Ouais, cette discipline me
Pourquoi vous, c'est contraire? Pourquoi vous, vous êtes si enthousiasmé? Par les jeux.
Eric, warum sind Sie denn so enthusiastisch? Warum freuen Sie sich so auf die Spiele?
Ouais. Alors pourquoi je suis enthousiaste? Parce qu'en fait, je crois que ce qui est important, c'est de se rendre compte que...
Warum freue ich mich so drauf? Ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass wir eben nicht allein auf der Erde sind. Wir sind nicht nur die Franzosen, sondern es gibt eine Reihe von Nationen, die um uns herum leben. Es gibt Kontinente neben unserem eigenen. Es gibt auf der Welt einen Reichtum, es gibt eine außergewöhnliche Vielfalt. Das hängt mit den Sprachen zusammen, mit den jeweiligen Kulturen, vielleicht auch mit unterschiedlichen Lebensstilen, mit den unterschiedlichen Klimazonen auf dieser Welt. All diese Unterschiede sind wichtig und sie bereichern uns. Deshalb sehe ich die Olympischen Spiele so positiv, weil es die einzige Veranstaltung auf der Welt ist, an der 206 Nationen teilnehmen. Ich hatte vor 2 Wochen die Gelegenheit, die olympische Flamme nach Nafplio in der Nähe von Olympia zu tragen. Ich habe diese Leidenschaft gesehen. Dort waren Tausende von Kindern, Tausende von Touristen. Und wir hatten den Eindruck, dass es dort eine Einigkeit gab. Dort spürte man den Wunsch, zusammenzuleben, als seien alle Grenzen verschwunden. Die Dinge erschienen plötzlich ganz einfach.
N'disent pas « Ah, t'es allemand, t'es français, t'es turc, t'es brésilien ». Non, c'est pas ça. C'est « On habite la planète Terre et on est ensemble ». Oh, oui, ça fait un peu...
Und ich weiß nicht, Romy, ob Sie schon einmal bei Olympischen Spielen dabei waren. Aber bei den Olympischen Spielen, da fallen alle Grenzen. Das heißt, die Leute sagen nicht « Ah, du bist Deutscher, du bist Franzose, du bist Türke oder Brasilianer ». Nein, wir leben auf diesem Planeten Erde und wir kommen zusammen. Ja, mag sein, das klingt ein bisschen utopisch und niedlich, aber trotzdem, das ist das Schöne. Schauen Sie sich die UN an. Dort gibt es 193 Nationen. Bei den Spielen sind es 206. Und ich hatte die Möglichkeit, viele dieser Spiele mitzuerleben. Und ja, dort kommen alle im Stadion zusammen. Und erinnern Sie sich? Bei den letzten Spielen in Pyongyang in Südkorea, da kamen Nordkorea und Südkorea zusammen aufs Spielfeld. Welches Ereignis schafft das, Romy? Es gibt kein anderes.
À quoi Paris peut s'y attendre? Comment...
Was kann Paris denn erwarten? Was wird da für ein Spirit herrschen im Land? Ich meine, im besten Fall.
Oh, es fällt mir schwer, das zu beantworten. Ich kann einfach auf andere Spiele verweisen, die ich erlebt habe, vor allem als ich in Australien war, in China, also in Peking oder in Korea. Wir finden dort eine kleine eigene Welt vor. In der Stadt herrschte jeweils eine friedliche Atmosphäre. Es ist ein großes Fest, ein friedliches Fest. Das ist das Angenehme daran. Man hat überhaupt keine Lust, schlafen zu gehen. Man will auf der Straße bleiben, um daran teilzuhaben. Ich denke, was die Spiele auszeichnet, das ist das Teilen, die Begegnung. Und jedes Mal, wenn ich Spiele erleben durfte, war das ziemlich beeindruckend. Wir haben diese festliche Seite, aber ich meine jetzt nicht, sich auf Teufel komm raus zu betrinken. Es ist eine Party im besten Sinne des Wortes. Es wird ein Familienfest sein, mit Kindern, mit Leuten, die etwas Freundliches, etwas Gemütliches ausstrahlen. Bei allen Spielen fiel mir eine Sache besonders auf. Man schaut den Menschen nicht in die Augen. Man schaut hierhin, auf den Bauch, weil so viele Leute ihre Akkreditierung, den Badge, um den Hals tragen. Und man schaut eben auf den Namen der Person. Das ist wie eine Art Personalausweis. Und man sagt sich, hey, wo kommt der denn her? Wer ist das? Es gibt diese große Neugier. Das ist das Unglaubliche. Und genau darum geht es ja bei den Spielen. Wir haben die Welt bei uns zu Gast. Menschen werden zu unseren Nachbarn.
Et pensez-vous que dans toutes les promesses que Paris 2024 a fait, c'est-à-dire durabilité, pas
Und glauben Sie, dass all die Versprechen, die Paris 2024 gemacht hat, also Nachhaltigkeit, dass es wenig kostet, dass etwas von den Spielen bleibt, die Architektur, also glauben Sie, all diese Versprechen können eingehalten werden?
Ich habe ein wirklich gutes Gefühl. Ich habe keine Angst, wenn Sie so wollen. Warum? Die Versprechen werden eingehalten. Weil heutzutage wirklich alles ganz genau nachgeprüft wird. Alle Ausgaben rund um Paris 2024 werden unter die Lupe genommen. Wirklich, ganz genau berechnet und offengelegt. Klar, das ursprüngliche Budget ist überschritten. Das heißt, wir sind Stand heute bei 8,3 Milliarden Euro und 96% davon ist privates Geld. Ich will nur daran erinnern, dass wir bei anderen Spielen wie in Peking, in den USA oder in Russland von 10, 20, 30 oder 40 Milliarden gesprochen haben. Da wurde quasi die komplette Planung und Bebauung einer Stadt revolutioniert. Das ist heute total vorbei. In Paris haben wir den Rechnungshof, der alle Ausgaben überprüft. Das heißt, ja, ich bin komplett überzeugt davon, dass wir sowohl in finanzieller Hinsicht als auch in ökologischer Hinsicht auf dem richtigen Weg sind.
Also, Eric war wirklich kaum zu bremsen. Da freut sich richtig auf die Spiele. Totales Olympiafieber. Doch weil es hier gerade um Zahlen ging, muss an dieser Stelle natürlich ein kurzer Faktencheck her. Tatsächlich werden die Kosten derzeit auf bis zu 9 Milliarden Euro geschätzt. Da hat Eric schon recht. Davon kommen 4,4 Milliarden vom Olympischen Komitee. Und ja, dieses Geld ist zu 96% aus privater Hand finanziert. Sponsoren, Ticketverkäufe, Fernsehrechte und so weiter. Ein anderer Teil der Finanzierung kommt von der staatlichen Baugesellschaft für den Olympischen Gebäudepark, der Solideo. Die wiederum kann ihre Konstruktion dann zu Geld machen. Aber es bleiben eben noch rund 3 Milliarden Kosten für den französischen Staat und rund 280 Millionen für die Stadt Paris. Gigantische Summen, die sich seit der Bewerbung fast verdoppelt haben. Und damit sind die französischen SteuerzahlerInnen doch in der Pflicht. Soweit erstmal unsere kleine Mathematikstunde. Wenn wir an Olympia denken, dann erinnern wir uns, klar, an vergangene Spiele, an große sportliche Momente, aber auch an Skandale und richtige Fails. Deswegen lohnt sich manchmal ein Blick in die Vergangenheit. Wie war das in anderen Städten, zum Beispiel London? Das ist ja nur ein Katzensprung durch den Eurotunnel von Paris entfernt. Mit dem Zug dauert es nur 2 Stunden. Also, die Stimmung soll 2012 mega gut gewesen sein. Euphorisch geradezu. Die Zeitung The Guardian hat damals eine Umfrage gemacht. 55% der Britinnen sagten, trotz der Kosten sei das eine lohnende Ablenkung in wirtschaftlich harten Zeiten. Naja, ein bisschen Ablenkung könnten wir ja auch derzeit gebrauchen. Irgendwie kommt es mir so vor, als ob jeder die Olympischen Spiele so interpretieren kann, wie er das mag. Wie es zu seinen Überzeugungen passt. So war das auch in London. 68% glaubten laut einer Umfrage, dass das moderne Großbritannien als Land vieler Kulturen stärker ist. In der Hauptstadt London fanden fast 80%, dass Multikulti für das Land extrem wichtig sei. Aber was wirklich abgefahren ist, im rechten Spektrum, da haben manche die Spiele als Sieg für den Patriotismus interpretiert, für die britischen Werte. Naja, die Briten hatten auch echt Glück. Die haben 2012 64 Medaillen eingeheimst. Wenn es für Frankreich gut läuft, dann könnten sie, laut Expertinnen, so an die 50 Medaillen abräumen. Die Franzosen und Französinnen, die sind zum Beispiel echt gut im Fechten. Auch beim Schwimmen sind sie oft vorn mit dabei. Und bei den Paralympics, da stehen die Chancen richtig gut. Da hat Frankreich richtig tolle TeilnehmerInnen mit Aussicht auf Medaillen. Eric hat mir ja erzählt, für ihn hat Olympia überhaupt nichts mit Nationalstolz zu tun. Naja, 8 Jahre nach Olympia in London, da gab es den Brexit. Aber das führt uns jetzt wirklich zu weit weg. Ein bisschen durchwachsener ist die Bilanz für die Spiele in Rio. Und um darüber mehr zu erfahren, habe ich David Bartelt angerufen. Der war seinerzeit für die Böll-Stiftung Büroleiter und hat das Ganze in Rio hautnah miterlebt. Wir erinnern uns, Rio, das war 2016. Und wenn ihr eine Sache über die Spiele in Rio wissen solltet, dann die hier. Zum ersten Mal überhaupt fanden mit der Ausgabe in Rio die Olympischen Spiele in Südamerika statt. Und erst zum dritten Mal auf der Südhalbkugel. 16 von 33 Olympiaden der Neuzeit, also ab 1896, die gab es in Europa. Und der einzige Kontinent neben der Antarktis, auf dem es noch nie Spiele gab, das ist Afrika. Tja, was gibt's zu Rio noch zu sagen? Ich habe mit David telefoniert.
Wie sieht's denn bei Ihnen aus und wo sitzt die Heinrich-Böll-Stiftung in Istanbul und worauf schauen Sie, wenn Sie aus dem Fenster blicken?
Wir sind mitten in dem Stadtteil Cihangir, in dem Teil, wo europäische Völker in der Vergangenheit sehr stark konzentriert waren. Griechen vor allen Dingen, aber auch Armenier, aber auch Italiener, Franzosen und bis hin zu Deutschen. Die Deutsche Evangelische Kirche zum Beispiel ist auch hier nicht weit weg. 12 tatsächlich klingeln hier die Kirchenglocken einmal an. Und ich schaue auf das traditionsreiche Galatasaray-Gymnasium einerseits. Und wenn ich ein bisschen um die Ecke gucke, dann schaue ich in der Tat auf den Bosporus, der heute wunderbar dunkelblau in der Sonne schimmert.
Haben Sie noch eine genaue Erinnerung, wie Sie die Olympischen Spiele damals erlebt haben?
Also zum einen war das natürlich wirklich ein großes Sportereignis mit dem bei relativ gutem Wetter, wie wir das halt in Rio oft haben, wo eine Menge Menschen aus aller Welt in der Stadt waren und viel unterwegs waren. Und das war auch natürlich ein großes Fest, zumal auch ein paar Sachen, die auch wirklich gelungen sind, so was ich mich sehr gut erinnere, dass die Innenstadt von Rio de Janeiro, also wo die Geschäfte, die Banken, die Büros sind, ist normalerweise nach 18 Uhr völlig ausgestorben und sehr unsicher. Also da geht dann keiner mehr hin. Und das zu revitalisieren, vor allen Dingen auch die Gegend um den alten Hafen, das war relativ gut gelungen.
Die meisten BewohnerInnen von Paris sagen ja, sie wollen flüchten während der Spiele. Also im Prinzip Pariser Spiele ohne die Pariser und Pariserinnen. Wie war das denn in Rio? Waren da die BewohnerInnen dabei?
Ja, die waren dabei. Tickets zu kriegen war gar nicht so schwer einerseits, weil also zumindest, das war auch ein Problem, die Stadien und die Sportstätten waren vor allen Dingen anfänglich überhaupt nicht voll, was aber auch viel damit zu tun hatte, dass eben die Sponsoren immer große Kontingente kriegen und die dann irgendwie nicht verteilt bekommen. Tickets waren natürlich teuer und für die einfache Bevölkerung unerschwinglich, aber trotzdem, viele Leute sind hingegangen, aber nicht ohne soziale Kosten. Da wurden Menschen zwangsumgesiedelt, das fand sehr viel statt. Aber die Menschen nutzten diesen öffentlichen Raum und die Bevölkerung von Rio war tatsächlich, anders als offenbar das jetzt in Paris sein soll, auf der Straße und hat es genossen.
Ich würde gerne wissen, was Rio im Nachhinein von den Spielen hatte. Waren das eher Schäden oder hat es der Stadt letztlich auch genutzt?
Ja, die Bilanz fällt sicherlich gemischt aus. Und es ist auch gut, da sehr genau hinzugucken, denn diese Sportgroßereignisse werden immer teurer und es sind Events, die sind sportlich genauso wichtig wie politisch und wirtschaftlich. Sie sollen vor allen Dingen Kapital generieren, symbolisches Kapital, also der Stadt ein positives Image verschaffen, aber eben auch tatsächlich wirtschaftliches und finanzielles Kapital. Und da sind halt entsprechende Eingriffe damit verbunden. Juristischer Art, sozialer Art, wirtschaftlicher Art, mit entsprechenden Kosten. Die Verkehrsinfrastruktur, die Modernisierung des Flughafens, die Anlegung dieser 4 Buslinien, der weiter, wenn auch bescheidene, Weiterausbau der U-Bahn-Linie, dann war ein großes Versprechen Nachhaltigkeit auch in Bezug auf die Sportstätte. Da ist lange nichts passiert. Das kommt jetzt gerade, denn jetzt, seit 3 Jahren, ist derselbe Mann wie der Bürgermeister, der auch während der Olympischen Spiele Bürgermeister war. Und der hat jetzt versprochen, dass er das jetzt umsetzt und das hat auch schon begonnen. Ich will aber, sagen wir mal, auch jetzt mit Blick auf Paris und weiteres sagen, ich glaube, spätestens seit den Olympischen Spielen in Rio ist dieses Thema Nachhaltigkeit in einem ökologischen Sinne, aber eben auch vor allen Dingen in einem sozialen und finanziellen Sinne Nachhaltigkeit, das ist jetzt nicht mehr zu trennen von der Diskussion um solche Sportereignisse. Es muss auch, wenn der Staat so viel Geld ausgibt, muss auch die Gesellschaft was davon haben. Und das ist ein wenn ich es jetzt positiv interpretieren will, dann tatsächlich auf ein positives Vermächtnis der Spiele von Rio. Das Thema war damals groß in der Diskussion, auch in den internationalen Medien, und ist seitdem eben nicht mehr wegzudenken, wenn es darum geht, solche Ereignisse wie Olympische Spiele oder Fußballweltmeisterschaften zu diskutieren.
Ja, ein großer Punkt, der hier auch schon aufgekommen ist in Paris, das ist die Korruption. Und ich glaube, da hat Rio tatsächlich auch leider keinen so einen guten Ruf, was dieses Problem angeht.
Da geht es um Milliarden, wirklich viele, viele, viele Milliarden, die da umgesetzt werden und die auch zu verdienen sind. Dass da Korruption im Spiel ist, das ist nicht eigentlich auf der Hand. Und die großen Gewinner finanzieller Art waren natürlich neben den Veranstaltern. Also sowohl die FIFA als auch das Internationale Olympische Komitee, die gewinnen immer bei diesem Spiel. Die verlieren da nie, finanziell meine ich jetzt. Ja? Aber die anderen großen Gewinner waren die großen Baufirmen in Brasilien, die ungefähr zeitgleich dann sehr stark auch international, zumindest Lateinamerika weit, berüchtigt wurden als Agenten eines unglaublichen Korruptionssystems.
Ich habe noch einen Punkt, der vielleicht ein bisschen anekdotenhaft klingt, aber der die Pariser und Pariserinnen in der Tat sehr, sehr, sehr beschäftigt. Das ist die Wasserqualität der Seine. Und ich habe da über Rio gelesen, dass es mit dem Wasser so einige Probleme gab. War das eine Debatte, die so öffentlich geführt wurde?
Absolut, das war eins der ganz großen Themen. Wir reden da vor allen Dingen von der Bucht, der großen Bucht, völlig verseucht, auch wenn überraschenderweise es da auch Fischer gibt. Wir haben die besucht, die da immer noch Fische rausholen, aber diese Bucht ist wirklich völlig verseucht. Und es sind die Bilder um die Welt gegangen, wo die Segler, ich glaube vor allen Dingen die Segler, haben da ihre Wettbewerbe ausgetragen, wo die wirklich sozusagen durch Plastikmüll geflücht sind mit ihren Booten, ihren Schiffen. Da war das Versprechen, zu 80% werden wir das Gewässer reinigen. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Dann wurden für viel Geld aus internationaler Entwicklungshilfegelder wurden Kläranlagen gebaut, auch fertiggestellt. Aber dann verbesserte sich die Wasserqualität überhaupt nicht, bis man irgendwann feststellte, ja, die Kläranlagen waren fertig, aber sie waren nicht angeschlossen an die jeweiligen Abwässersysteme dieser verschiedenen Kommunen, Rio und die anderen Städte. Das heißt, das Abwasser lief nach wie vor einfach ungefiltert in die Bucht und die Kläranlagen standen da und warteten darauf, benutzt zu werden. Es ist auch eigentlich, gibt es dazu auch keine Alternative, wenn diese Bucht klinisch umkippt, ja, als Gewässer, dann haben diese gesamten Menschen, die daneben, auch wirklich ein Riesenproblem.
Eine allerletzte Frage hätte ich noch. Wenn Sie sich jetzt aussuchen könnten, ob Istanbul, also die Stadt, in der Sie jetzt gerade leben und arbeiten, auch mal Austragungsort für Olympia sein würde oder könnte, wäre das in Ihren Augen wünschenswert und warum oder warum nicht?
Spiele in Istanbul würde ich mir eher nicht wünschen. Und zwar, weil ich auch grundsätzliche Vorbehalte habe gegen solche Sportgroßereignisse. Es hat sich die Diskussion und der kritische Blick darauf haben sich verändert. Die Menschen, die Gesellschaften sind sensibler im Umgang damit. Das funktioniert aber natürlich umso besser, je demokratischer das politische System ist. Da hat die Türkei, wie wir wissen, Defizite. Und selbst in den demokratischeren Ländern, wo die abgehalten werden. Ich glaube, dass letztendlich die Gesellschaft immer drauf zahlt. Also auch in Frankreich sind ja die Kassen auch nicht unbegrenzt gefüllt. Das Olympische Komitee übernimmt einen Teil, aber in Rio war das wirklich nur der kleinere Teil der Gesamtkosten. Das heißt, der Staat und damit die Gesellschaft zahlt drauf und das muss man wirklich wollen.
Tja, ganz schön gemischt die Bilanz von David. So enthusiastisch wie Eric Monin ist er nicht. Aber ich habe schon gemerkt, dass er echt Spaß hatte in dieser Zeit. Naja, und auch, dass er manche olympischen Projekte für die BewohnerInnen als echte Verbesserung erlebt hat. Von beiden habe ich schon mal eine Menge gelernt. Darüber, was Olympia für eine Stadt ausmacht. Wie mitreißend die Stimmung sein kann. Und wie es im besten Fall einfach ein friedliches Fest wird. Aber mir ist auch klar geworden, wo man genauer hinschauen muss. Auf die Architektur, die Nachhaltigkeit, die sozialen Auswirkungen und klar, die geopolitische Bedeutung dieser Spiele. Es gibt also genug Stoff für meine Recherchen. In der nächsten Folge schaue ich auf das Thema Ökologie. Denn ein großes Versprechen von Paris, das lautet, es werden die grünsten Spiele der Geschichte. Deswegen will man bei Mobilität, bei Bauvorhaben, beim Plastikmüll und sogar bei der Verpflegung der Athletinnen vorbildlich sein. Die Ansage, beim CO2-Ausstoß werden wir die große Bremse rausholen. Wir werden einsparen, was das Zeug hält. Wie kann das gelingen? Wie will Paris dieses Versprechen einlösen? Wie viel ist echte Ambition? Und wie viel wird am Ende Greenwashing bleiben? All das hört ihr in der nächsten Folge von Olympia in Paris. Menschen, Medaillen und Milliarden. Ich bin Romy Straßenburg und das war Olympia in Paris. Menschen, Medaillen und Milliarden. Ein Podcast in der Reihe Böll Spezial. Diesen und alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung findet ihr auf www.böll.de/podcasts und natürlich auf allen gängigen Plattformen. Diese Serie ist in Zusammenarbeit mit Marc Berthold und Mathilde Lanciot von der Heinrich-Böll-Stiftung Paris entstanden. Overvoice, Julika Herzog, Johannes Hamm und Jeremias Nussbaum. Tonmischung, Gauthier Amer. Au revoir und bis bald.